Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Die Flugshow, sie fliegt weiter. Nur eine Woche nach dem tollen Interview mit Karl Geiger, in das ihr natürlich gerne nochmal reinhören dürft, melden wir uns schon wieder zurück mit einer Special-Folge. Und jeder, der auf diesen Folgentitel geklickt hat, weiß schon, dass wir heute wieder einen Gast haben. Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch ganz kurz, wir konzentrieren uns hier im Sommer natürlich auf Interviews. Das ist so ein bisschen das Herzstück der Sommerplanung, aber wir wollen euch natürlich auch in Sachen News auf dem Laufenden halten. Wir, das bin einmal ich, Tobias Ruf, und ich habe den Mann dabei, der für das Interview verantwortlich ist, Louis Holuch. Ich grüße dich. Hi, Louis.
Hallo, Tobi. Hallo an alle da draußen.
Genau. Und bevor wir, Louis, ganz kurz über das sprechen, was ihr gleich hören werdet, weil es wirklich toll geworden ist, wie gesagt, gibt es auch News von uns, und wir haben in dieser Woche tatsächlich, wir zeichnen heute jetzt am 5. Juni, zeichnen wir auf, und gestern ist die Nachricht durchgesickert, dass es einen neuen FIS-Präsidenten gibt. Und zwar ist das relativ überraschend der schwedisch-britische Doppelstaatsbürger Johan Eliasch geworden. Der Mann ist angetreten, unter anderem gegen Urs Lehmann. Urs Lehmann galt so ein bisschen als Favorit. Urs Lehmann ist ehemaliger Alpinfahrer, Präsident des Schweizer Skiverbandes, und galt eigentlich ja als der Favorit auf die Nachfolge von Gianfranco Casper. Ist es dann aber nicht geworden. Schon im ersten Wahlgang hat eben jener Johan Eliasch die Wahl gewonnen. Der Mann ist kein ehemaliger aktiver Wintersportler, sondern kommt aus dem Unternehmertum. Ja, der hat die Firma Head 1996, glaube ich, als CEO übernommen und hat sie, 95 war es, genau, und hat die Firma Head, die ihr sicherlich alle kennt, wirklich zu einem der großen Player auf dem Markt gemacht, und ja, hat sich damit offenbar so viel Renommee verschafft, dass er jetzt diese Wahl gewonnen hat. Inwiefern sich diese Wahl auf das Skispringen auswirken wird, bleibt erstmal dahingestellt. Wir beide, Louis, wir haben ja vorhin schon kurz gequatscht, wir denken, dass es eher geringen Einfluss haben wird. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall seid ihr jetzt auf dem neuesten Stand, was die News angeht. Und jetzt will ich natürlich von dir, Louis, wissen, du hast mit Eva Pinkelnick gesprochen. Über was habt ihr denn gesprochen? Und war es ein gutes Gespräch?
Es war ein super Gespräch, eigentlich wie immer, wenn man mal dazu kommt, sich mit ihr zu unterhalten. Sie war auch gleich Feuer und Flamme für unseren Podcast. Sie hört auch immer mal wieder rein, hat sie mir verraten, und es gefällt ihr sehr, sehr gut, was wir machen. Und vorab muss man sagen, wir hatten eigentlich mit ihr schon ausgemacht, dass wir uns vor der Saison nochmal unterhalten. Dann kam aber der Schicksalsschlag, dass sie sich in Seefeld beim Training Anfang Dezember einen Milzriss zugezogen hat und somit erstmal ausfiel. Ich habe mit ihr über diese Zeit gesprochen, wie es ihr danach ergangen ist, wie schwierig auch der Weg wieder zurück auf die Schanze war, wie sie dann ihr Blitz-Comeback samt der neuesten Ski-WM in Oberstdorf erlebt hat, wie sie generell mit Rückschlägen auf und neben der Schanze umgeht und wie sie die aktuelle Situation im Damen-Skispringen beurteilt. Und so ein paar persönliche Einblicke hat sie uns auch noch gewährt. Also ich finde, in dieser guten Stunde, die ich mit ihr gesprochen habe, die wir zusammen aufgezeichnet haben, erfährt man sehr, sehr viel über sie. Ist ein sehr persönliches, sehr nahbares Interview geworden. Es gibt aber auch viel zu lachen, kann ich an der Stelle versprechen.
Das klingt alles hervorragend. Und dann würde ich sagen, spannen wir euch nicht länger auf die Folter. Hier ist unser Flugshow-Gespräch mit Eva Pinkelnick.
Als ich sie in unseren Podcast einlud, sprach sie von einer großen Ehre und versprach auch, gutes Hochdeutsch zu sprechen. Das kam für mich aber gar nicht in Frage, denn ihre besondere Art und Weise ist einer der Gründe, warum wir sie überhaupt erst in die Show eingeladen haben. Sie ist ein Unikat, zugleich auch noch Powerfrau, Energiebündel, Frohnatur, Quereinsteigerin, Comebackmeisterin und weiß ich nicht noch alles. Aber darüber wollen wir sprechen, und deswegen ist sie auch unser Gast. Herzlich willkommen, Eva Pinkelnick. Schön, dass du da bist, Eva.
Wow, ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die sehr, sehr, sehr liebe Begrüßung.
Ja, finde ich. Ich meine, wir haben es im Vorgespräch auch schon gehabt. Du sollst einfach so sein, wie du bist. Deswegen wollten wir dich hier im Podcast haben. Und ja, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir. Wird bestimmt wie immer sehr schön. Ist ja schon ein Weilchen her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. 2019 in Oberstdorf. Da war von Corona noch keine Rede.
Ja, irgendwo hat man schon mal gehört und zu der Zeit eher fast Witze drüber gerissen, gell? Und wir hatten nie im Leben daran gedacht, dass uns das so trifft, wie es jetzt dann der Fall war. Ich meine, nicht uns Spitzensportler, wir sind eh privilegiert, aber einfach die Welt, also die Weltbevölkerung. Und lange her, jetzt sehe ich dich zumindest über Zoom, besser wie gar nicht, aber hoffentlich bald wieder mal wirklich persönlich.
Ja, wird wirklich Zeit, das auf jeden Fall. Wenn wir eh schon mal mit dem Thema Corona sind, du hast schon gesagt, wir hätten nicht gedacht, dass es uns so lange beschäftigen wird, dass es so außergewöhnliche Umstände sind. Was hat sich denn für dich in der Zeit konkret verändert? Und hast du vielleicht auch irgendwas gelernt, von dem du vorher noch nicht so viel wusstest?
Geändert hat sich vor allem im Athletiktraining, dass die Zeiten jetzt fix eingeteilt sind. Vorher war das die Kraftraumbenutzung, die Benutzung der verschiedenen Trainingsräume, ja, eher so ein bisschen Daumen mal Pi. Also es war nicht so genau, ob du um 8:30 oder um 9 angefangen hast. Jetzt sind wir einfach fix eingeteilt. Das sehr positiv ist, dass die Gruppen kleiner sind. Also man hat mehr Platz, man kann sich mehr ausbreiten. Ja, gelernt haben wir definitiv, denke ich, alle sehr viel über Hygiene. Ich war teilweise ein bisschen schockiert darüber, anscheinend wie wenig Hygiene manche Menschen anwenden. Also Hände waschen nach der Toilette, dachte ich immer, das sei selbstverständlich, aber ist nicht ganz so. Ja. Genau. und natürlich, man hat wieder gesehen, wie sehr alles zusammenhängt, wie die Globalisierung einfach Dinge vorantreibt und sehr positiv ist, aber in solchen Fällen einfach auch alles sehr, sehr schnell zu kippen droht oder zum Kippen bringen kann. Und was wir halt erneut gelernt haben, ist, dass Spitzensportler einfach sehr, sehr privilegiert sind.
Ich glaube, das sprichst du im Namen aller Sportler. Das hört man auch von vielen deiner Kolleginnen und Kollegen. Und ja, aber auf der anderen Seite wieder für uns als Beobachter, als Journalisten und natürlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen natürlich schön, dass ihr uns den Sport liefern konntet. Das war eine sehr willkommene Abwechslung in der Zeit. Natürlich, das Auffälligste war, es hat keine Zuschauer bei den Wettkämpfen gegeben. Es mussten alle vor dem Fernseher sitzen. So viele Wettkämpfe hast du ja aufgrund deiner persönlichen Situation gar nicht machen können. Wie hast du denn trotzdem diese Bringen erlebt in Rumänien und natürlich vor allem bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf?
Ja, also in Rumänien waren natürlich kaum Zuschauer, also so gut wie nichts. Allerdings die Arbeiter, die dort waren, also die freiwilligen Helfer, die haben schon versucht, ein bisschen Stimmung zu machen. Und mir ist da ein viel besseres Comeback gelungen als erwartet. Und demnach habe ich halt trotzdem gejuchzt, wie man uns sagt, hatte einfach Spaß. Das passiert mir ja auch im Training. Also wenn ich im Training einen guten Sprung habe, kann ich auch mal so auszucken, wie es mir halt sonst im Weltcup oder bei guten Platzierungen passiert, weil es einfach Spaß macht, weil es Adrenalin da ist und weil ich mich einfach freue. Und ansonsten natürlich einfach die Abstandsregeln, die Masken, aber es war alles super organisiert. Also die FIS hatte da ein super Hygienekonzept, dass wir uns halten konnten und dass uns das sehr gut geschützt hat.
Du hast es gerade schon angesprochen, du hast mal wieder ein Comeback hingelegt in deiner Karriere. Bist gerade noch so auf den WM-Zug aufgesprungen mit 2 siebten Plätzen in Rüschnow, wie ich von Muttersprachlern gelernt habe. Hat dir diese Atmosphäre da vielleicht sogar geholfen, dass du dich einfach ganz auf dich fokussieren konntest? Oder wäre das mit Zuschauern genauso gegangen, denkst du?
Ich denke, es wäre genauso gegangen. Vielleicht sogar vom Emotionalen her noch ein Tick besser, nicht vom Ergebnis, nicht von meiner Sprungleistung. Aber ich liebe das Publikum schon sehr. Also das ist schon sehr, sehr cool. Gerade so Springen wie Lubno zum Beispiel oder letztes Jahr auch Hinzenbach, also der Heimweltcup, wenn man da am Balken sitzt und wirklich hier der ganze Zuschauerlärm nach oben kommt, das ist schon was Besonderes. Genauso wie die Springen in Seefeld, also der Mixteam-Bewerb, der ja wirklich unglaublich gut besucht war bei dem Kaiserwetter, das wir da hatten in Seefeld. Also die Momente, die weiß ich noch ganz genau und dann springt es sich fast von selber. Also das funktioniert dann einfach.
Ich erkenne da gewisse Parallelen, weil wir hatten vor der Ramsau haben wir mit Chiara Hölzel gesprochen. Die hat fast genau das Gleiche gesagt. Die hat auch gesagt, in Hinsbach, da springt sich's eh vielleicht, da wenn du die Leute von unten hörst. Finde ich spannend, dass ihr da so ähnlich seid. Ist das ja auch eine gute Grundlage dafür, dass ihr, wenn ihr unterwegs seid, zusammen auf dem Zimmer seid, dass es harmonisch einfach gut passt? Ich meine, ihr verbringt ja schon relativ viel Zeit miteinander im Winter dann.
Ja, absolut. Also ich glaube, bei der Chiara und mir passt auch der Spruch, alt und jung gibt Schwung, jung und alt gibt Halt. Es trennen uns ja doch ein paar Jahre, aber also biologische Jahre. Allerdings, was zum Beispiel die Skisprungerfahrung anbelangt, da ist Chiara der alte Hase und ich bin der Jungspund. Also wir profitieren da sehr, sehr gut voneinander und es war definitiv ein Puzzleteil meiner Erfolge.
Hat man ja nicht zuletzt in der vorletzten Saison gesehen, als ihr beide auch auf dem Stocker standet, Weltcupsieger geholt habt. Das war schon auffällig, ja, auf jeden Fall. Nochmal kurz zu dem Comeback. Es war ja quasi spitz auf Knopf. Du bist quasi rechtzeitig zur WM auf diesen Zug aufgesprungen und viele haben sich ja überhaupt gefragt, ob du während des Winters überhaupt nochmal einsteigen kannst. Du hast dich auch so ein bisschen abgeschottet in der Zeit. Deswegen natürlich jetzt retrospektiv über die Frage erstmal, wie hast du das eigentlich vollbracht, dass du kamst zurück in den Weltcup und bist zweimal Siebter geworden? Wie geht sowas?
Oh, ja, mit sehr viel Spaß, mit dem unglaublich starken Team hinter mir. Also da haben schon sehr viele Menschen Hand in Hand gearbeitet, hier in Vorarlberg, beim Olympiazentrum Vorarlberg, verschiedene Physios, die Ärzte. Das geht nicht so einfach und es sieht immer einfach aus, aber es waren schon harte Einheiten dabei, gell? Also da gab es einfach Einheiten, ja, wo ich geweint habe. Es war nicht einfach. Ich hatte ja, der Milzriss, der wurde geklebt. Da musste ich dann 3 Tage gut aufpassen und dann war gut. Also ja, so ist es mal im Schnellverfahren. Aber die Begleiterscheinungen, ich hatte ein bisschen mehr wie ein Liter Blut im Bauchraum. Das heißt, der Magen war betroffen, die Galle war betroffen. Ich hatte Wasser auf den Lungen. Das sind alles Dinge, die im Prinzip im Nachhinein schwerwiegen. Da waren auch die ganzen Rippenprellungen, Muskelzerrungen. Und gerade zum Beispiel das Wasser auf der Lunge, das ist nicht angenehm, das rauszukriegen. Das muss man einfach rausquetschen mit sogenannten, Entschuldigung für den Ausdruck, Kurzeinheiten. Also Ausdauereinheiten, die einfach dann an die Substanz gehen. Aber ich habe das Tag für Tag genommen. Das war von dem Tag, an dem ich aus dem Krankenhaus kam. Es war eine Woche danach, am 8. Dezember. Und dann am 8. war der Spaziergang so eine Viertelstunde. Und dann halt am Mittwoch war es dann, also am 9. war es dann schon eine halbe Stunde. Und so haben wir das einfach sukzessive gesteigert. Und im Schnellverfahren, schnell erzählt bin ich gut 2,5 Wochen nach der OP meine erste Skitour gegangen. Ich war 3 Wochen nach der OP Skifahren, erste Sprünge mit den Alpinskiern wieder. Die sind passiert. Also das war eine Situation, eben schnell in der Früh mit den Tourenskiern hoch, auf der Piste natürlich. Da kann ich jederzeit umdrehen. Ist mein Hausberg am Bödele. Und da gibt es halt so einen Hügel, da fahre ich nie drüber, da springe ich immer, schon als kleines Kind und das ist auch jetzt so. Und ich fahre dann halt so beim Sonnenaufgang runter und die ersten 2, 3 Schwünge waren ein bisschen vorsichtig und dann fährt man einfach und fahre über den Hügel, spring weg, land, mache 2 Schwünge und denke mir so, oh mein Gott, aber es tat nicht weh, es ist nichts passiert. Ich hatte direkt danach einen Termin beim Physio und der hat mich angeschaut. Wow, heute bist du aber vital, heute siehst du gut aus. Ich so, habe es ihm dann erzählt, was ich gemacht habe und er fand es super cool. Und genauso sind wir es auch mit dem Skispringen angegangen. Also einfach auf der 60-Meter-Schanze die ersten Sprünge und das hat sehr unkompliziert, sehr schnell funktioniert. Und so wäre ich ja sogar in Hinsenbach schon fit gewesen. Also ich hätte 2 Wochen vorher schon einsteigen können. Ja, da lief dann einiges schief, was die ärztliche Freigabe anbelangt. Aber es kommt vor. Ich hoffe, es passiert nie wieder, dass auch keinem anderen Athlet das so wieder passiert. Aber ich habe mich einfach riesig gefreut auf Rasnow, auf die Teamkolleginnen, die wieder zu sehen, gemeinsam hier eben wieder Weltcup-Punkte zu holen. Und dementsprechend habe ich es einfach genossen.
Das hat man dir auf jeden Fall auch angemerkt. Aber die wichtigste Frage natürlich dann im Anschluss an die gesundheitlichen Probleme. Das heißt, du bist jetzt Gott sei Dank wieder bei 100% und musst keine Sorgen vor Langzeitschäden oder späteren Folgen haben.
Also ganz 100% sind es nicht. Es ist schon, also wie gesagt, die Bauchdecke, ich meine, es sind Narben da und da laufen sehr viele Faszien durch, da laufen sehr viele Nerven durch. Also es gilt da schon noch täglich daran zu arbeiten. Aber ja, ich kann damit, wie gesagt, gute Leistungen bringen und wir bleiben da dran. Der Körper ist ein kleines Wunder. Also, dass er sich immer wieder auch so gut erholt, das ist schon spannend.
Aber wer dich ein bisschen verfolgt, weiß ja, dass du da auch sehr viel für tust. Also ich glaube, es gibt unter euch Springerinnen keine, die so, sagen wir mal, athletisch trainiert ist wie du. Also von daher, das kommt ja auch nicht von ungefähr.
Ja, also wir haben schon sehr viele, sehr, sehr fitte Athletinnen. Und ja, ich habe halt einfach die Vielseitigkeit auf meiner Seite. Ich habe schon sehr, sehr viele verschiedene Sportarten gemacht. Und natürlich, ein fitter Körper heilt schneller. Und das war auch definitiv der Grund, warum eben dieser Milzriss samt Begleiterscheinungen schneller geheilt ist, als ich selber gedacht habe. Und eben auch zu schnell für den Verband oder für die Ärzte des Verbandes.
Dann lass uns noch ein bisschen auf die Zeit jetzt nach der Saison zurückblicken. Ich meine, für die Leute da draußen und auch für mich beispielsweise ist immer so, ja, man hat so ein bisschen Kater nach der Saison, es sind lange anstrengende Monate. Auf der anderen Seite denkt man sich, ja, jetzt könnte es aber eigentlich mal wieder losgehen. Wie geht es dir dabei? Also hast du das auch oder warst du jetzt einfach mal froh, auch wirklich abschalten zu können?
Ich liebe das Skispringen, aber ich liebe auch andere Sportarten. Und das Skispringen halt so das i-Tüpfelchen mehr. Aber ich persönlich habe den langen Winter heuer enorm genossen. Also ich war so viel Skitouren wie schon lange nicht mehr. Ich habe so viel Tiefschneeschwünge gemacht. Das war einfach genial. Also sogar Hediskiing, das war echt ein Geschenk. Das war zufällig und schnell wurde das organisiert. Und wir hatten einen perfekten Tag und im April einfach noch den perfekten Tiefschnee. Und ich habe das unglaublich genossen, einfach ja, wirklich viele, viele Tiefschneeschwünge zu machen, aber auch eben das Aufsteigen, Reden mit Freundinnen oder mit Freunden und generell einfach Zeit mit der Familie zu verbringen. Also das ist immer nach der Saison das, was zählt. Und ich habe ich sehr, sehr genossen, eben da Zeit in der Natur mit der Familie zu verbringen.
Eine Frage, die sich ja dann automatisch eigentlich stellt, auch wenn man dich jetzt ein bisschen besser kennt. Gibt es eigentlich die Eva, die mal einen Tag die Beine hochlegt und einfach nichts macht oder bist du immer on the roll sozusagen?
Na, gibt's schon. Also ich glaube, das kommt mit dem Alter, dass die Energie ein bisschen weniger wird. Gibt's schon. Also einfach einmal, ja, eben am Balkon sitzen. Wir haben einen sehr, sehr schönen Ausblick. Ich sehe bei mir vom Balkon direkt auch in die Schweiz, Richtung Sentis, Richtung Altmann, wem das was sagt. Und oder einfach am See, also ich habe 300 Meter zum Bodensee und gerade wenn das Wetter schön ist, ja, Bikini an, T-Shirt drüber und einfach in Flipflops runter zu spazieren, das ist ähnlich wie sonst in Hotelanlagen ist, wenn man zum Meer spaziert, kann ich einfach am Bodensee runter spazieren und dann einfach mal die Ruhe genießen. Ich lese auch sehr gern und bekomme dementsprechend zu Ostern immer sehr viele Bücher geschenkt und auch jetzt eben zu meinem Geburtstag. Also die Zeit gibt es definitiv und das ist auch wichtig, einfach zum Aufdanken.
Hätten wir das auch geklärt. die wichtigste Frage, die sich ja für dich im Prinzip nach dieser Saison auch gestellt hat, zumindest war das ja auch so zu lesen, du hast es selber auch so ausgedrückt, war die Frage, mache ich weiter, also betreibe ich weiter Skispringen professionell oder sage ich jetzt nach den vielen Rückschlägen, die du auch erlitten hast, nee, das war's jetzt. Wie verlief denn dieser Prozess eigentlich? Hat das lange gedauert? War das schnell für dich klar?
Also das Skispringen selber stand dabei nie in Frage. Das ist auch wichtig hier zu trennen. Das Skispringen an sich, der Sport, das ist sowas Einmaliges, sowas Einzigartiges, das man eben auch nicht das ganze Leben machen kann. Und da war mir ganz schön oder schnell klar, das möchte ich noch erleben und ich glaube auch an mein Potenzial. Ich glaube, dass ich wieder auf sehr, sehr hohem Niveau Skispringen kann. Und die Frage war hier eher, ja, was steckt in dem System? Die Systeme sind teilweise anders, als ich mir das vorstelle, haben andere Wertvorstellungen. werden auch von anderen Generationen geleitet. Und da ist es als junge, moderne Frau nicht immer leicht. Und das war einfach hier die Frage, tue ich mir das nochmal an? Eher einfach hier gewisse eigene Wertvorstellungen zurückzustecken. Oder sage ich, nee, danke, Spitzensport ist jetzt schön und gut, aber ich habe keinen Bock mehr drauf. Und hier habe ich mir dann eine ganz simple Plus-Minus-Liste gemacht und die Plus-Liste war trotzdem ein Stück länger und deswegen war es dann sehr schnell klar, dass ich das nochmal versuchen möchte. Vor allem auch natürlich mit dem Ausblick auf die Möglichkeit, sich für Olympische Spiele zu qualifizieren.
Ich glaube, man darf an der Stelle sagen, dass es auf jeden Fall ein absoluter Gewinn ist für das Frauenskispringen, wenn du weiterhin dabei bist. Das Ding ist ja, also zumindest habe ich jetzt so im Laufe der Jahre, in der ich das begleite, festgestellt, es gibt Springerinnen, die gehen relativ unbedarft an die Sache und merken erst zu einem späteren Zeitpunkt, dass es eigentlich nicht nur um Sport geht, sondern eben auch, was du gerade angesprochen hast, als junge, moderne Frau, sich anderen Generationen zu erwehren, so möchte ich es jetzt mal formulieren, und sich auch für das Thema Gleichberechtigung einzusetzen. Du bist ja jetzt als Quereinsteigerin reingekommen, hast wahrscheinlich vorher nicht so wahnsinnig viel Insights gehabt. Wann war denn für dich dieser Punkt erreicht, wo du bemerkt hast, oh, es geht ja nicht nur darum, Woche für Woche von der Schanze zu springen, sondern wir kämpfen auch noch für ganz andere Sachen?
Ja, recht schnell, weil ich hatte ein, ein sehr naives Bild des Spitzensports, also wirklich das Bild, das in den Medien gezeichnet wird, und bin da sehr schnell auf die Welt gekommen, dass da viele Dinge ganz anders laufen und dass da viele Dinge noch, wirklich, sorry der Ausdruck, aber einfach altertümlich ablaufen. Also ich war da schon eher oft schockiert darüber, wie verfahren gewisse Strukturen in Wirklichkeit doch noch sind. Und ich bin so aufgezogen worden, dass man sich kein Blatt vor den Mund nehmen muss, aber das Ganze doch immer respektvoll rüberbringen soll. Und hat mir nicht immer nur geholfen, aber ich werde es trotzdem so beibehalten.
Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Nur so, ich meine, das zeigt ja die Geschichte des Frauenskisprings, dass es nur so auch Stück für Stück vorwärts geht.
Absolut.
Jetzt nehmen wir an einem Tag auf, wo die Vierschanzentournee ihren neuen Präsidenten bekannt gegeben hat. Und witzigerweise hatte ich mir im Vorfeld auch so Gedanken drüber gemacht, weil das war eine Zeit, die auch bei uns in der Flugschau sehr intensiv war rund um die Tournee, wo wir viel auch über das Damenskispringen gesprochen haben, tatsächlich, weil es da doch die ein oder andere Äußerung gab, die, sagen wir mal, überdenkenswert war. Mhm. Deswegen hatte der Gernot, unser lieber österreichischer Kollege, auch gefragt, wie du das so verfolgt hast, was da so rum geäußert wurde. Und vor allem, was es dir persönlich bedeuten würde, als Österreicherin an einer Frauen-Vierschanzentournee teilnehmen zu können.
Also ich habe es natürlich ein bisschen verfolgt, aber eben halt auch hauptsächlich, dass das über die Medien transportiert wurde, denn ich war ja zu dem Zeitpunkt eben noch raus oder verletzt.
Ja,
es ist sehr, sehr schade, dass einfach da im Jahr Ende 2020 oder Anfang 2021 schon noch Meinungen bestehen, wie dass wir nicht fähig sind, auf Großschanzen spannende Wettkämpfe abzuliefern. Und ich meine, dafür gibt es genügend Beispiele, dass das einfach nicht wahr ist. Und die Vierschanzentournee wäre natürlich ein Traum. Ich meine, das habe ich als kleines Kind auch schon mitverfolgt. Und das ist einfach ein prestigeträchtiger Bewerb in dem Sport, in den wir Frauen eben auch so lieben wie die Männer. Was dabei natürlich einfach immer mit Bedacht oder zu bedenken ist, dass wir schon aufpassen, dass man uns dann, wenn man uns dranhängt oder wenn man es gleichzeitig macht, dass wir nicht zuvor oder Nachspringerinnen degradiert werden. Also dass das schon dann trotzdem einfach einen gewissen Stellenwert hat. Von der Schanzengröße her kein Problem. Das Publikum natürlich wäre der Wahnsinn. Also wenn dann wieder Publikum im Stadion sein darf. Aber wie gesagt, hier Vor- oder Nachspringerinnen zu sein, das würde ja dann den Wert oder die Wertschätzung auch wieder nicht rüberbringen. Und das hat sich das Damenskispringen auch nicht verdient. Also da gilt es schon, gute Lösungen zu finden oder eben eigene Touren, so wie jetzt die Bluebird Tour. Das war super spannend, das war mega cool. Und ich meine, hier der letzte Sprung von der Sarah Marita, also Marita Sarah Kramer, je nachdem, wie man sagt, also von unserer Sarah, sage ich es mal so. Ja, das war Wahnsinn. Und da kann man auch gleich die Brücke schließen zum Skifliegen. Wenn die Sarah so einen Sprung macht in Vikersund mit dem entsprechenden Anlauf, ja, dann gut Nacht, weil dann sind die 250 auch drin.
Absolut. Und das ist was, was wir hier im Podcast auch nicht müde werden zu betonen, sage ich mal. Vor allem das Paradoxe ist ja, es gibt ja mit der Raw Air eine Tour, die das, finde ich, hervorragend balanciert, dieses Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen. Da könnte man sich ja, sagen wir mal, also jetzt von Außensicht, einfach ein Beispiel dran nehmen, oder nicht?
Das ist zum Beispiel jetzt genau ein Punkt, in dem ich eben ja neu auf die Welt gekommen bin, als ich Teil des Spitzensports war. Für mich von außen ist ja klar, wenn es jetzt zum Beispiel eben in Norwegen ein Modell gibt, das funktioniert und die Vierschanzentournee, die veranstalten in Deutschland und Österreich, ja, dann setzt man sich an den Tisch, fragt bei denen nach, wie sie das machen, holt von ihnen praktisch die Erkenntnisse und übernimmt sie. Ja, in der Praxis funktioniert das leider nicht so, denn da sind ganz, ganz viele verschiedene Interessen dabei, Interessen der diversen Verbände, Interessen auch des Dachverbandes, der FIS und auch von Sponsoren etc. Also das ist in der Praxis schwieriger als in der Theorie, aber das ist ein super Beispiel. Und ich meine, die Vorreiter, was Equal Pay oder Gleichberechtigung anbelangt, sind da sowieso die Norweger. Die haben jetzt ein Nationalteam, die trainieren alle gemeinsam. Die Damen kriegen die gleichen Förderungen wie die Herren. Gott sei Dank fängt eine Nation an und ich hoffe, dass da bald viele andere starke Nationen nachziehen werden.
Eigentlich schade, dass man im Jahr 2021 die Diskussion noch führen muss, aber deinem Wunsch, denke ich mal, können wir uns alle anschließen. Dann lass uns jetzt noch kurz auf die neue Saison vorausblicken. Du hast es schon angedeutet, es steht mit Olympia ein ziemlich großes Highlight an. Jetzt wäre es für dich das erste Mal, wenn du dabei bist. Deine Geschichte mit den Olympischen Spielen ist ja 2014, hast du ja gerade angefangen mit Skispringen. Da habe ich dich auch das erste Mal gesehen, übrigens beim Weltcup in Hinzenbach, schon ewig her. Und 2018 warst du leider nicht dabei. Sind jetzt die Olympischen Spiele im Prinzip das Ziel, woraufhin du alles ausrichtest in den nächsten Wochen und Monaten? Ist es die Motivation schlechthin?
Also es gehört zum Motivationspaket, wenn man es so sagen will. Es ist ein Teil davon. Aber generell jetzt der Kalender, der jetzt steht, ich hoffe, dass der dann so durchgeht, der ist Motivation genug. Es sind nächste Saison einige Highlights, auch im normalen Weltcup-Kalender. Und von dem her, ja, natürlich, das wäre das Tüpfelchen auf dem i, die Kirsche auf dem Kuchen, wie auch immer, also welches Phrasenschwein und Anführungszeichen du da verwenden willst. Ja, natürlich, wie gesagt, ist eine spannende Story und wenn ich das noch erleben könnte, das wäre natürlich Wahnsinn.
Absolut. Du hast es gerade schon angesprochen, im Weltcup gibt es einiges, was auch neu ist. Gibt es da irgendwas, worauf du dich jetzt im Speziellen freust? Vielleicht auch was, wo du noch nie gewesen bist vielleicht?
Ich freue mich generell, dass es mehr Großschanzen gibt. Ja, nicht jetzt direkt. Also wie gesagt, es sind einige Highlights. Also der schöne Start wieder in Lillehammer, wenn das dann alles so abläuft. Wir haben heuer eben wieder Ramsau und Hinzenbach, wieder 4 Heimweltcups. Das ist mega cool. Sehr große Chancen, Willingen. Schauen wir mal. Also es jagt im Prinzip für uns Frauen auch ein Highlight das nächste, denn so einen vollen Kalender sind wir nicht gewöhnt und das wird spannend zu sehen, wie schaffen wir es, die Energie hochzuhalten, wirklich hier Woche für Woche gute Leistungen abzuliefern oder ergeben sich Wellen. Es könnte extrem spannend auch wieder werden im Gesamtweltcup. Die nicht nur Top 3, sondern die Top 10, dass sich da sehr viel verschiebt, weil eben von Großschanze wieder auf ganz kleine Schanze, wird spannend. Und bei den Olympischen Spielen, was ich weiß, auch das erste Mal wirklich Mixteam dabei. Ja. Also auch das wird natürlich ein Highlight.
Eine Frage, die wir letzte Woche auch Karl Geiger gestellt hatten, als der bei uns im Interview war, wie man sich eigentlich auf Schanzen, die man jetzt nicht kennt, vorbereiten kann. Ich meine, ihr fahrt nach Olympia, nach China, auch das erste Mal Skispringen in China auf so großer Bühne und keiner kennt die Schanze. Was kann man da tun, um sich vorzubereiten? Kann man überhaupt was tun?
Das ist in dem Fall schwierig natürlich. Ich mache es sonst so, wahrscheinlich sollte ich das gar nicht verraten, gell?
Na, wir schneiden es raus.
Nein, alles gut. Ist eine sehr simple Lösung. Für mich, oder ich habe das von Anfang an so gemacht, dass ich mir jetzt zum Beispiel, wenn eine neue Schanze im Weltcup kommt, das erste Mal dann auch zum Beispiel die Großschanze in Lillehammer, wo ich gleich super gesprungen bin, hole ich mir einfach bei YouTube gute Sprünge der Männer. Meistens suche ich mir den Schanzenrekord raus und versuche einfach, mich reinzuversetzen. Ich nehme sehr oft dann für mich Kamil Stoch her. Kamil Stoch, ja, das wäre ein Wahnsinn, wenn ich einmal einen Sprung schaffen könnte, so wie er springt. Aber er ist mir von den Hebeln sehr ähnlich. Und ja, wäre cool, wenn ich das technisch nur einmal einen Sprung so springen könnte. Das wäre Wahnsinn. Aber ja, schau mir dann einfach an, wie er springt. Hör mir auch den Rhythmus der Schanze an, weil das hört man auch sehr, sehr gut am Video. Wenn man einfach das Bild wegschaltet und nur mal zuhört, wie die Schanze funktioniert. Ja, und dann setze ich mich meistens, wenn wir dann hinsehen, setze ich mich einfach nochmal kurz vom Radius hin. Das habe ich vom Andi Felder gelernt in der ersten Saison. Eben, steig mal rauf, die Zeit hast du immer. Oder fahr mit dem Lift hoch und setz dich vor den Radius und schau dir das Ganze einfach an, verinnerlichst. Schau, wo ist der Punkt, wo willst du hinschauen? Gibt es einen Gegenhang, gibt es keinen? Was ist rundum, was passiert? Und ja, dann einfach aufs Gefühl vertrauen. Also das hat die letzten Jahre sehr, sehr gut funktioniert.
Sehr spannend, habe ich so in der Form auch noch nicht gehört. Hast dich eher jetzt wie ein Formel-1-Fahrer nach einem Trackwalk angehört. Aber cool, hat ja jeder so seine Marotte, wie er rangeht. Sehr, sehr genau. Cool. Ja, dann gibt es jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein kleines Break und danach sprechen wir nochmal über ein paar andere Dinge. Auch noch so ein bisschen über dich persönlich, damit dich die Leute noch ein bisschen besser kennenlernen.
Sehr gerne.
Wir sind zurück zum zweiten Durchgang, kann man ja sagen. Der Flugshow mit unserem heutigen Gast Eva Pinkelnick. Und auch für diesen Einsatz hat sie die Materialkontrolle nun bestanden. Und wir wollen jetzt noch über ein paar andere Themen sprechen. Ich hatte es jetzt nicht nur einmal schon erwähnt und du kriegst es ja sicherlich auch öfter zu hören, dieses Wort Quereinsteigerin. Das ist was dich seit deiner Skispringerinnenkarriere begleitet. Nervt dich das eigentlich, wenn man diesen Begriff verwendet oder geht das da rein und da wieder raus mittlerweile?
Nö, das ist so. Also so wie ich Skispringerin bin, bin ich eine Quereinsteigerin. Das ist mein Leben oder das gehört zu meinem Lebenslauf und ja, von dem her passt es sehr, sehr gut.
Stellst du dir manchmal eigentlich auch die Frage, ob du nicht vielleicht doch hättest früher anfangen sollen, können, müssen?
Dafür war wahrscheinlich die Zeit nicht reif. Also ich habe es als Kind ja schon mal probiert, aber eben da gab es für Frauen überhaupt nichts. Also so wie, ich habe sehr viel probiert. Ich habe auch mal Eishockey probiert, Tennis, also ja, sehr viel durchprobiert. Und mein Tennis gab es natürlich, aber auch Eishockey war für Frauen kein Thema. Und sehr vielleicht, wenn ich 20 Jahre später geboren wäre, hätte ich vielleicht früher angefangen, aber wenn ich jetzt so zurückblicke auf die 33 Jahre, die ich bisher erleben durfte, ist unglaublich spannend, facettenreich und staune ich immer noch darüber, wie viel ich schon erleben durfte. Und das macht einfach, ja, macht dankbar und gibt wieder Energie, noch mehr zu erleben.
Du bist ja jetzt 6 Jahre im Weltcup mit dabei und ich würde mal behaupten, auch in der Zeit hat sich jetzt schon vieles entwickelt. Das sportliche Level ist von Saison zu Saison angestiegen. Ja. Würdest du sagen, dass du vielleicht sogar die ideale Zeit erwischt hast, um noch reinzukommen? Wäre es in der jetzigen Phase vielleicht sogar schwieriger gewesen, was das Leistungslevel angeht?
Ja, das kann gut sein. Also definitiv, wenn man es von der Seite betrachtet, da habe ich eine gute Zeit erwischt. Und ja, haben mich dann auch gut mit der Zeit mitentwickelt.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Was eine Verbindung ist, die vielleicht gar nicht so vielen bekannt ist, obwohl sie ja auch sehr viel mit Skispringen zu tun hat, ist deine Beziehung, dein Kontakt zu Toni Innauer. Du wirst ja von seiner Agentur gemanagt. Wie kam das eigentlich zustande?
Also mittlerweile nicht mehr.
Okay.
Das kam zustande nach meiner ersten Weltcup-Saison. Und sie haben mich dann für 2 Saisonen intensiver begleitet, wo eben auch der erste Podestplatz passiert ist in Nizhny Tagil damals, sehr erfolgreich auch, also sehr erfolgreiche Saisonen, dann aber eben auch der Sturz. Und ein halbes Jahr nach dem Sturz habe ich eben für mich auch, oder nach den schweren Stürzen, habe ich für mich eruiert, was war der Grund, was ist passiert. Und wir haben vorher schon kurz über Systeme gesprochen und eben als Quereinsteigerin ist es sehr, sehr schwer, in Systeme zu kommen, die eben so anders funktionieren als das normale Leben. Und deswegen haben wir uns dann zusammengesetzt und da einfach das auch offiziell beendet. Sie haben mich trotzdem, obwohl wir dann ja vertraglos waren, weiterhin mit Hilfeleistungen unterstützt, vor allem im buchhalterischen Bereich. Da bin ich sehr, sehr dankbar und das läuft auch weiterhin noch. Das läuft über die Familie Schwarzmann in Dornbirn. Und da unterstützen sie mich auch zum Beispiel auf der Homepage. Da bin ich nicht so der Held in den technischen Bereichen. Und was aber sehr, sehr cool war, und das werde ich auch nie vergessen, Toni kam bei der WM nach meiner ersten Medaille, hat er extra noch ins Hotel, um zu gratulieren. Also er hat dieses Comeback total verfolgt und hat sich mega mitgefreut, eben schon in der Saison 18-19 über die guten Platzierungen und gab auch zu, er hätte es nicht mehr für möglich gehalten. Also er hat auch zu den Menschen gehört, die einfach gesagt haben, hör zu, der Quereinstieg war cool, aber mit den Verletzungen, es ist wissenschaftlich nicht möglich, du hast es als Teenager nicht gelernt. Es ist praktisch Menschen unmöglich. Und das ist auch völlig okay, denn jeder Mensch hat gewisse Vorerfahrungen und es gibt eben Indizien, es haben definitiv mehr Indizien dagegen gesprochen. Das ist einfach Fakt. Und nachher aber hat er sich wie viele andere so sehr mitgefreut und das hat mich natürlich geehrt, denn er ist und bleibt eine Legende. Und eben auch letzte Saison mit den Siegen, mit den Podestplätzen gehört er immer zu den Gratulanten. Und ich weiß auch, sollte ich jetzt das Gefühl haben, in irgendeinem Bereich, dass er mir helfen könnte, ich könnte mich bei ihm melden.
Das ist doch schön, wenn man dann so verbleiben kann und spricht absolut für ihn und auch so, wie man ihn ja von außen so erlebt, einer, der den Skisprungsport lebt und liebt, das kann man definitiv an der Stelle so behaupten.
Genau.
Jetzt hast du diese Thematik gerade schon wieder angesprochen, dass es viele Leute gab, die dir das nicht zugetraut haben, mal wieder ein Comeback zu schaffen, aber das ist ja was dich auch in deiner Karriere immer geprägt hat, dass du viele Täler durchschritten hast und immer wieder zurückgekommen bist. Hast du eine Erklärung, woher das kommt, dieser Comeback-Wille, diese Kraft, die man dafür aufbringen muss?
Ich denke, es kommt davon, dass ich mit starken Frauen aufgewachsen bin, für die Aufgaben nie zur Debatte standen. Also meine Oma, sehr, sehr starke Frau, meine Mama, auch Freundinnen, die einfach Lebenssituationen gemeistert haben, die nicht einfach waren. Und entweder man gibt auf oder man wird stärker. Und die zwei Wahlmöglichkeiten hat man. Und klar, da hat sehr, sehr viel dagegen gesprochen vor 3 Jahren. Also natürlich, oder vor 4 Jahren. Ich habe es als Teenager nicht gelernt, es laufen chemische Prozesse im Hirn ab. Wenn du Teenager wirst, wenn du es davor nicht geschafft hast, mal über dem Ski zu sein, wie wir sagen, also praktisch wirklich eine gute Fluglage zu haben, dann schaffst du es danach auch nicht mehr. Und das waren schon sehr, sehr viele Faktoren, die ich da einfach zu hören bekommen habe. Es waren dann Momente, die natürlich schwer waren oder wo ich auch selber gezweifelt habe, aber dann habe ich mich hingesetzt oder bin in den Wald gegangen, oft in die Natur und habe alle Gedanken weggeschmissen, jeder Negative, der gekommen ist oder Aussagen von außen, bis ich wieder wirklich ganz bei mir war. Und dann war immer klar, es geht wieder. Also ich schaffe es, auf einer 120-Meter-Schanze zu sitzen, am Balken zu grinsen, um 140 springen zu wollen. Und es war dann, klar, war schwer mit der Olympiasaison, dass das nicht so funktioniert hat. Aber ich weiß noch, ich bin dann, das war das Frühjahr 2018, war ich im Klettersteig alleine unterwegs und auch wieder eben eruieren, mache ich überhaupt weiter, was passiert. Und dann kam mir der Gedanke, hey Eva, es war ja immer unmöglich. Überleg mal, es war immer unmöglich. Das ist doch genau das, was du so liebst. Das war, du hast mit 24 angefangen, Ski zu springen, 100 Meter zu springen. Wie bescheuert kann man sein? Das war immer unmöglich. So, und jetzt hat sich jetzt einmal auf den Kopf geschlagen, es ist wieder unmöglich. So what? Einfach machen, Schritt für Schritt, und dann kriegst du es wieder hin. Und ja, von da an ging es dann auch wieder einfach Schritt für Schritt bis dorthin, dass ich dann sogar meinen ersten Weltcup-Sieg auf einer Großschanze gefeiert habe, was ich ja einfach guten Humor finde.
Die schönsten Geschichten, sagt man ja, schreibt das Leben, aber eigentlich, ich finde immer, die besten kann man eigentlich selber schreiben. Also du bist da ein super Beispiel für.
Ja, absolut, absolut.
Welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang dein Glaube? Also du trägst es ja auch so ein bisschen nach außen, dass du dich Gott verbunden fühlst. Gibt dir das in solchen Momenten dann auch Kraft?
Absolut. Also ich bin damit aufgewachsen. Meine Eltern haben uns immer beigebracht, er glaubt nicht alles, sondern versucht es selber rauszufinden. Und das war auch, wie gesagt, wir sind in die Kirche gegangen, haben auch dort Kinderstunde, hat das geheißen. Also wir bekamen einen kindergerechten Gottesdienst. Aber auch dort habe ich es schon als Kind geliebt, mit dem Pfarrer, mit dem Pastor zu diskutieren und einfach auch in der Bibel selber zu lesen. Und eben die Eltern haben immer gesagt, lies selber nach. Und das war dann eben auch der Punkt, wo ich dann einfach auch zu Gott geschrien habe, wo ich keinen Ausweg mehr wusste und gesagt habe, hey, hör zu, da es steht, du teilst das Meer und du sagst, du bist der Gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeiten. So, also mach's, ich will es erleben. Wenn du behauptest, du bist immer noch der Gleiche, du bist allmächtig, ja cool, dann will ich es in meinem Leben sehen. Und es gab dann wirklich immer wieder Situationen, wo sich dann Türen geöffnet haben, wo ich einfach nur staunen konnte. Und gehe ich einfach durchs Leben. Und wir haben da als Familie schon sehr, sehr viele schwierige Situationen gemeistert. Aber vor allem eben auch, wenn es dann wirklich zum Jubeln ist oder wenn es schöne Sachen gibt, weiß man einfach auch, woher es kommt.
Und das heißt im Umkehrschluss, selbst wenn es mal wirklich auf Deutsch beschissen läuft, dass man auch nie Zweifel gibt, dass es der liebe Gott oder das Leben mit einem gut meint?
Richtig. Also es sind einfach gewisse Dinge, die sind unabhängig von den Umständen, unabhängig von meinen Gefühlen. Weiß ich einfach, Gott liebt mich. Er ist jeden Tag bei mir. Er hat seinen Sohn für mich geopfert, für meine Sünden. Dadurch kann ich mit ihm einfach in Zwiegespräch treten. Das sind Fakten, wie gesagt, die sind unabhängig von meiner Gefühlslage, von meiner Situation und auch, dass die Sonne jeden Morgen wieder aufgeht. Das sind einfach Dinge, die so sind und es gibt Sicherheit, es gibt ein Fundament und auf dem Fundament kann man aufbauen.
Machst du es dann auch so wie manche Spitzensportler, die dann vor dem Spiel nochmal zu Gott oder je nachdem, an wen sie glauben, sprechen, oder ist das was du je nach Gefühl oder nach Gelegenheit machst?
Genau, ich binde das eher einfach in den Tagesablauf ein. Also in der Früh ist das schon so, dass wenn ich aufwache, dass ich einfach zuerst mal Danke sage. Danke für meine Familie. Danke einfach, dass ich gesund bin oder danke, dass ich gesund werde. Im Fall, wie es jetzt halt im Dezember wieder war, danke auch, wo ich wohnen darf. Ich meine, das ist jetzt gerade im letzten Jahr in der Pandemie, ist mir das auch nochmal sehr bewusst geworden, weil du und ich, wir haben uns das nicht ausgesucht, dass wir hier aufwachsen, dass wir hier auf die Welt kommen. Es ist einfach so ein Privileg. Und da gibt es, wie gesagt, fallen mir auf dem Dutch, sagt man bei uns im Dialekt, tausende Dinge ein, für die ich einfach dankbar sein kann, für die ich nichts kann. Also da habe ich nichts dazu getan. Und so startet dann einfach der Tag sehr, sehr positiv. Und gerade an Wettkämpfen bete ich auch einfach um Schutz für das gesamte Teilnehmerfeld. Klare Gedanken für die Jury, gerade wenn es windig ist, wenn es wichtig ist, dass es um Sicherheit geht. Und ja, wie man sieht, Gott ist kein Wunschautomat, das läuft deswegen das Leben nicht gemütlich und du gewinnst alles, hast keine Verletzungen, sondern es geht da vielmehr um eine persönliche Beziehung und auch um das persönliche Wachstum, um einfach, dass einfach da der Charakter in den Stärken, die angeboren sind, noch stärker wird, aber einfach auch in den fehlbaren Teilen, den Schwächen, die wir haben, dass wir einfach dort wachsen.
Absolut, ja. Ein Begriff, der jetzt auch bei uns im Vorgespräch schon gefallen ist, ist Dornbirn, deine Heimat. Ja. Vorarlberg, wie ich gelernt habe. Vorarlberg. Ja. Ist jetzt, sagen wir mal, in der Skisprungszene, sagen wir mal, ja, Insidern vielleicht ein Begriff. Die sich mit dem Sport auskennen, wissen, dass es auch in Dornbirn Schanzen gibt und gab. Aber mal unabhängig davon, was bedeutet dir denn diese Heimat? Und was zeichnet sie vor allem aus? Ich meine, so viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern werden es vielleicht gar nicht kennen, wo du eigentlich wohnst.
Also mittlerweile wohne ich mit eben in Hart am See. Das ist ein paar Kilometer entfernt. Ich würde generell Vorarlberg einfach als meine Heimat bezeichnen. Das ist das westlichste Bundesland von Österreich. Wir haben auch ein bisschen andere Sprache wie der Rest. Also wir schwätzen eher wie die Schweizer. Ja, Heimat ist einfach auch, wo meine Familie lebt. Und die sind eben großteils hier. Der jüngere Bruder ist in der Schweiz, aber das ist eben auch nicht so weit entfernt. Und ich bin einfach hier aufgewachsen in der Natur. Wir haben einen See direkt vor der Haustür, wir haben aber auch hohe Berge, wir sind sofort in Wandergebieten, in Skigebieten, wir haben Klettersteige rundum. Es ist, wir behaupten, die Luft noch sauberer als an vielen anderen Orten. Eben sehr privilegiert, weil einfach das Rheintal unglaublich viele Chancen bietet auf dem Arbeitsmarkt. Und doch größere Städte wie München oder Zürich nicht weit sind. Also ja, ich genieße es sehr, hier in Vorarlberg einfach eben vom Bodensee bis hin zu den Gletschern der Silvretta, die Natur und eben auch die herzlichen Menschen, die ich hier kennenlernen durfte.
Bevor wir noch zu einem etwas spaßigeren Teil kommen, müssen wir noch über zwei etwas ernstere Sachen sprechen. Wir haben im ersten Teil ja auch schon so ein bisschen über das Frauenskispringen allgemein gesprochen, die Situation. Nochmal zurück zu dem, was vor allem letzte Saison passiert ist. Wir haben hier im Podcast auch sehr viel drüber gesprochen, dass es hieß, ja, Wettkämpfe wurden abgesagt und nicht ersetzt und auch das Thema Preisgeld war ja ein ziemlich großes. Du hast es ja sicherlich auch verfolgt. Wie sehr ist das unter euch Springerinnen tatsächlich ein Thema? Weil die Protestwelle, gerade als die Olympia-Generalprobe abgesagt und nur für die Herren ersetzt wurde, ja schon ziemlich groß war. Ist das was, was euch tagtäglich beschäftigt?
Also tagtäglich ist vielleicht übertrieben, aber gerade in der Saison beschäftigt ist natürlich. Und ja, es heißt immer, dass Damen-Skispringen, also es heißt von der FIS-Seite vor allem, dass Damen-Skispringen muss attraktiver gemacht werden. Aber dann macht Wettkämpfe. Also das ist für uns, wie gesagt, so, das ist wieder die einfache Lösung. Natürlich ist uns bewusst, dass da sehr viel dranhängt, was eben Finanzielles anbelangt, was Austragungsorte anbelangt, aber auch die sind gewillt. Und ich glaube, das ist eben eher eine Generation an Menschen, die dort Entscheidungen treffen, denen müssten wir jungen Frauen einfach noch ein bisschen mehr auf den Füßen stehen, bis dann wirklich was weitergeht. Und das ist super, dass hier vor allem der norwegische Verband sehr, sehr stark dahinter steht, dass da die geben wirklich Gas in alle Richtungen. Und da können wir uns dranhängen, aber vor allem mit Maren Lundby, Sarah Hendrickson, die noch unsere Athletensprecherin ist und die auch zu meinen besten Freundinnen zählt. Genauso wie Spela Rogel oder eine Katharina Althausberger. Wir quatschen sehr viel darüber und tauschen uns einfach aus, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, aber eben auch, wie wir den ganzen Sport vorwärts bringen. Und wie gesagt, Vorreiter sind dann die Norwegerinnen, aber es ist Thema und es muss auch Thema bleiben, damit was weitergeht.
Ja, absolut. Was man dann wiederum von ehemaligen Springerinnen hört, beispielsweise auch wieder aus dem US-Team, ist, das war vor 10 Jahren schon so, es war vor 5 Jahren schon so und war auch ein Mitgrund, weshalb wir irgendwann aufgehört haben, weil wir einfach nicht mehr konnten, auf Deutsch gesagt. Also es ist unglaublich kraftraubend. Nimmst du das bei dir und deinen Kolleginnen auch wahr in der aktuellen Generation?
Noch nicht. Also Der Saison 1920 hat man schon ein bisschen gemerkt bei der Maren. Davon haben die Chiara und ich eine Zeit lang profitiert, gerade so um die Generalprobe in Oberstdorf rum. Mhm. Denn da war ein Filmteam dabei, die haben dann eben dieses Equal Pay Video auch gedreht. Maren war da sehr unter Druck auch, hat trotzdem sehr, sehr gut performt. Aber ja, Chiara und ich konnten das ein bisschen ausnützen. Aber genau, das macht auch starke Persönlichkeiten aus, eben wie die Maren. Und ja, nur so geht was weiter. Und es ist enorm traurig, dass es, wie gesagt, 5 Jahre, 10 Jahre eben schon der gleiche Trott ist. Nur ist nicht die Zeit aufzugeben. Also es gibt Möglichkeiten, wir steigen den weiterhin auf die Füße. Und das Beste ist sowieso, wenn immer mehr Frauen richtig gut Skispringen, wenn die Wettkämpfe einfach immer noch enger werden, immer noch knapper, mehr Nationen in den Top 10 sind, mehr Nationen in den Top 30, also Punkte machen, ja. Beziehungsweise einfach auch die Teilnehmerfelder. Ich meine, die Teilnehmerfelder heuer waren richtig, richtig gut. Bei den Frauen, also bei uns sind teilweise über die Hälfte ausgeschieden, da ja nur 40 sich für den Wettkampf qualifizieren. Und das ist schon cool. Also wenn das so weitergeht, das ist das beste Zeichen, was wir setzen können, qualitativ hochwertigen Sport zu liefern.
Absolut. Eine Frage, die sich mir in dem Zusammenhang stellt, ist es in dem Zuge zu viel verlangt von den Herren, dass die vielleicht auch mal ihre Wörter erheben oder ja, gibt es da so gesehen gar keinen Austausch zwischen euch?
Es gibt wenig Austausch. Ich glaube, bei den Norwegern ist der Austausch größer.
Ja.
Ergibt sich von selber, wenn hier als gesamtes Team trainiert wird. Ja, die Männer haben natürlich auch Problemfelder, die sie natürlich bevorzugen oder die zuerst gelöst werden müssen in ihrem Sinne. Hm. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn sich da mehr Männer ja dafür aussprechen oder zumindest mal ihre Stimme erheben, in einem Interview mal an uns denken. Ja, wie gesagt, es ist schwierig, denn auch bei Ihnen stehen Interessen der Springer und Interessen der FIS teilweise, ja, oder sind nicht gleich, sagen wir mal so.
Ja.
Also auch bei Ihnen gibt es noch genug zu tun. Sie hier in die Pflicht zu nehmen, ja, sehe ich jetzt nicht nötig. Es wäre natürlich natürlich schön und würde unseren Kampf ein bisschen vereinfachen.
Gut, aber dann in dem Zusammenhang trotzdem als lobendes Beispiel tatsächlich dann Halvor Egner-Granerud, den hatten wir vor unserer Pause zu Gast, der uns vor dem Interview sogar gesagt hat, können wir bitte darüber reden, weil das ist ihm ein Anliegen. Also das fand ich wirklich bemerkenswert.
Eben, Norweger. Also ja. Die sehen das auch wirklich im tagtäglichen Training, die kriegen das natürlich mehr mit. Und ja, cool. Und es muss irgendwo mal angefangen werden. Und wie gesagt, auch da sind wir auf dem Weg.
Es ist Wahnsinn, wie du mir heute die Stichwörter hinwirfst, als ob du in mein Sendungsdokument schauen würdest. Denn dieses Thema, irgendwo muss mal angefangen werden, trifft auch auf das Letzte zu, über das ich jetzt noch gerne mit dir sprechen möchte. Natürlich der größte Traum vieler von euch, Skifliegen. Ja. Ihr habt nach Saisonende ein Video veröffentlicht, wo, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, waren es 21 von euch, die gesagt haben, ich möchte Skifliegen. Mhm. Dann gab es ein paar Wochen später leider die niederschmetternde Nachricht, nö, ist nicht, so salopp gesagt. Die Frage, wie es dir damit ergeht, kann ich mir, glaube ich, sparen, weil das, glaube ich, findet keine von euch toll.
Nein.
Gilt es jetzt für euch einfach nur, wieder aufs nächste Jahr zu hoffen? Oder habt ihr noch, sagen wir mal, Ideen im Hinterkopf, was man noch machen könnte?
Nee, also wir haben nach der Meldung, dass es erneut nicht stattfindet oder ja nach dem Protokoll, das wir gelesen haben, der FIS-Sitzung gleich weitergemacht. Und es besteht eine Mini-Chance noch für die Saison, an die wir aber auch nicht mehr hundertprozentig glauben. Allerdings wird man es erneut aufs Tableau bringen. Und das ist wichtig. Jetzt auch Anfang Juni sind nochmal FIS-Sitzungen und Sarah Henriksen wird nicht locker lassen. Sie steht in engen Kontakt, vor allem eben auch mit dem norwegischen Verband, mit Maren Lundby und den norwegischen Vertretern und hat sich auch unterhalten mit Vertretern anderer großer Nationen, was bei dieser Abstimmung ja sehr traurig war, dass die großen Nationen dagegen waren.
Ja.
Leider auch Österreich, auch Deutschland. Und uns ist bewusst, also wir sind realistisch, uns ist bewusst, dass ein Weltcup mit 30 Springerinnen noch nicht möglich ist, dass dafür die Dichte fehlt. Aber es spricht trotzdem nichts dagegen, die besten 10 oder 15 Springerinnen fliegen zu lassen. Nimm eine Raw Air her und die hatten ein super Konzept. Eben die Top 10 oder die Top 15, das hätte ja dann die FIS entscheiden können, der Raw Air Gesamtwertung, das sind allesamt große Chancen, in Vikersund fliegen zu lassen. Wenn da jemand drin ist, der sagt, ich bin gerade erst 17 Jahre alt geworden, ist mir noch zu viel, oder der ihre Trainer sagen, nee, ist zu viel, ist das völlig legitim. Aber wie gesagt, es gibt genug Mädels, die da richtig weit auch fliegen können. Der Versicherungsschutz wäre gegeben gewesen. Also es war alles organisiert. Und es tut weh, dass es immer wieder zurückgeschoben wird. Also es nervt mittlerweile einfach. Und ja, es nervt uns, aber umso nerviger werden auch wir. Also ja, wie gesagt, das wird einfach nicht mehr zurückgehalten. Und ja, erneut einfach bin ich da sehr, sehr froh, dass die Norweger da wirklich aufs Gas drücken. Und wir hoffen dann in dem Fall auf die Saison 22/23, dass da das dann endlich mal durchgeht, dass die besten Frauen skifliegen dürfen. Außerdem, boah, ich glaube, es ist mittlerweile fast 20 Jahre her, dass Dani schon 200 Meter geflogen ist.
18
Jahre, Jahre eben. Ja. Und hallo, also liebe Freunde, das schafft sie erneut. Und die Dani gehört auch zu denen, die ja, das absolut noch verdient hätten, hier nochmal auf einen richtigen Monsterbacken runterzuspringen.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man sich mal ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt. Also ich habe so eine kleine, aber feine Excel-Tabelle, wo ich tatsächlich mal alle Flüge von Frauen gelistet habe. Also es sind bislang 7, die geflogen sind, und die kommen zusammen auf 50. Und der letzte ist jetzt 12 Jahre her. Also
ja.
Was ist in der Zwischenzeit passiert, fragt man sich.
Ja, absolut. Und ich meine, was wirklich passiert ist in der Zwischenzeit, ist, der Sport ist enorm gewachsen. Die Leistungsdichte ist so viel höher geworden. Es gibt mittlerweile eben mehr WM-Entscheidungen, mehr Olympia-Entscheidungen. Und ja, das ist das Letzte, was im Prinzip noch fehlt. Und wenn sie nicht wollen, dass wir über 250 fliegen, dann geben sie uns halt weniger Anlauf. Dann fliegen wir halt nur 220, aber das wäre auch schon geil.
Ja, absolut. Also da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Die Roadmap sozusagen ist ja gesetzt. Sie haben gesagt, es wird es aller Voraussicht nach 22, 23 geben. Das ist jetzt auch das, woran Sie sich messen lassen würden, würde ich mal behaupten. So, und in alter guter Flugshow-Tradition würde ich jetzt gerne noch ein kleines Spielchen mit dir spielen. Du darfst ja auch aussuchen, was. Entweder das Skisprung 1x1, so wie wir es getauft haben, also quasi eine Schnellfragerunde, oder ein Entweder-Oder hätte ich vorbereitet.
Oh, nehmen wir mal das Entweder-Oder. Das könnte spannend werden.
Okay. Fangen wir ganz locker an. Normalschanze oder Großschanze?
Großschanze.
Welche Überraschung. Daran anknüpfend, erster Weltcupsieg in Sapporo oder dein Doppelsieg in Sao?
Boah, erster Weltcupsieg in Sapporo.
Irgendwie ist das erste Mal doch immer was Besonderes, oder?
Ja.
Welche Erinnerung hast du noch an den Tag? Ich meine, so viele werden es hier in Mitteleuropa nicht mitbekommen haben. Ich habe mir selbstverständlich die Nacht um die Ohren geschlagen, als das passiert ist.
Oh ja, ich übrigens auch. Also ich konnte aufgrund des Jetlags kaum schlafen. ich war wach seit 3 in der Früh. Boah. Und ja, habe halt gelesen, habe Musik gehört, bin ein bisschen am Gang spazieren gegangen, dass Chiara nicht aufwacht. Und es scheint mir gut getan zu haben. Und ich weiß dann, der Probesprung war schon richtig lässig. Und der erste Durchgang, den habe ich dann super erwischt. Also das war einer meiner besten Sprünge überhaupt. Und ja, vom zweiten Durchgang war ich komischerweise überhaupt nicht nervös, sondern ich habe gewusst, ja, jetzt mache ich nochmal meinen Sprung, und habe gar nicht viel mitbekommen, wie gut die vor mir gesprungen sind, und habe dann das Freizeichen bekommen vom Harry Rotlauer und habe es einfach genossen.
Ist sich super ausgegangen, habe ich.
Ja.
Dann, dritte Frage, Ramsau oder Hinzenbach?
Hinzenbach. Also die Chance ist zwar noch ein bisschen kleiner, aber ja, das ganze Ambiente dort gefällt mir. Das ist einfach cool.
Ja, Flugshow-Stammhörerinnen und Stammhörer werden es wissen, da habe ich auch meine ersten Sprungversuche gemacht. Deswegen von meiner Seite auch ein ganz klares Hinzenbach.
Stimmt, ja.
Dann musst du dich jetzt entscheiden zwischen den beiden Tourneen, die ihr im Kalender habt. Raw Air oder Bluebird?
Raw Air.
Das kam fix. Ich denke mal, das hängt auch damit zusammen, dass es nur Großschanzen sind und dass es Norwegen ist.
Hast die Argumente schon geliefert. Ja, Großschanzen und ja, Norwegen ziehe ich Russland doch vor.
Okay. Und dann last but not least. Sixpack am Bauch oder im Kühlschrank?
Also für mich am Bauch, für dich im Kühlschrank.
Nein. Okay, das kann ich jetzt nicht stehen lassen. Okay. Ich bin eher der Weintrinker, aber gut. Na, okay. Alles andere als am Bauch hätte mich jetzt auch überrascht. Also das war schon Kalkül, dass ich das so gelegt habe. Gut, dann bleibt mir an der Stelle on air nichts anderes übrig, als mich herzlich bei dir zu bedanken. War ein super tolles Gespräch, hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Und aber auch das ist Flugshow-Tradition. Unsere Gäste haben nochmal das letzte Wort. Deswegen, wenn du noch eine kleine Botschaft hast, dann bitte gerne.
Ja, vielen Dank euch. Also generell cool, der gesamte Podcast. Danke auch für die Einladung. Es war mir wirklich eine Ehre. Denn wenn ich mir jetzt anschaue, wer diejenigen vor mir waren, wow, gut ab. Und ja, genießt den Sommer und ich freue mich auf einen Winter, hoffentlich mit Publikum, dass wir uns dann wirklich live wieder mal sehen.
Das war's also, unser Interview mit Eva Pinkelnick. Luis, vielen herzlichen Dank, war wirklich eine coole Folge, cooles Gespräch. Und wenn euch das genauso gut gefallen hat wie mir, dann empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns bei Instagram, ihr findet uns bei Facebook und bei Twitter. Ihr könnt uns gerne auch kontaktieren mit Feedback. Ist richtig cool, also wenn ihr uns auch in den Stories zum Beispiel teilt und da postet so, ey, voll cool, neue Folge. Ist für uns mega cool. Ja, wir sind noch nicht so lange mit am Start und die Resonanz ist so cool. Dass es wirklich richtig Spaß macht. Und genau, deswegen danke euch schon mal dafür. Wie gesagt, wenn ihr ein Anliegen habt, meldet euch gerne bei uns. Und wir bleiben für euch an den Schanzen dieser Welt mit dabei, haben schon einen weiteren Gesprächspartner im Kasten. Das Gespräch hat schon stattgefunden. Darum müsst ihr euch leider noch eine Woche gedulden. Aber das Warten wird sich lohnen, denn da ist wieder ein sehr, sehr cooles Interview bei rumgekommen. Ich hoffe, ihr hört die Hintergrundgeräusche nicht. Ich bin nicht auf der Autobahn. Ja, es ist warm in Rosenheim, deswegen ist das Fenster geöffnet. Deswegen geht's auch ihr nach draußen. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Sonne, hört's die Flugshow. In einer Woche melden wir uns wieder mit einem weiteren coolen Interview. Und ja, Luis, du hast schon sehr viel erzählt in dieser Folge, aber hey, du hast es so gut gemacht, dass du hinten raus jetzt auch nochmal das Wort hast.
Ja, vielen Dank, lieber Tobi. An der Stelle geht doch noch ein Gruß raus an unseren österreichischen Kompagnon Gernot Clement. Spoiler, auch der wird bald schon sein Comeback in der Flugshow feiern. Wir wissen, dass ihr ihn vermisst, aber keine Sorge, auch er wird bald wieder da sein. Und an ihn, wie auch an euch, natürlich nur unser Abschlussmotto. Fliegt, soweit es geht und bis nächste Woche. Ciao.